Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood.
Und mein Name ist Jürgen Weigand.
Ja, und gemeinsam im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür haben wir heute einen Gast, der war schon mal da, ist, wie ich gelernt habe, jetzt schon 2 Jahre her, ist viel zu lange her, lieber Sascha. Ja. Das ist nämlich Sascha Dongowski, Gründer und Geschäftsführer der Cedura. Mhm. Und um in volatilen Zeiten bestehen zu können, haben wir gelernt, sind Daten was total Wichtiges. Und die Cedura ist ein Partner von Strategy Frame. Also wir haben euch sozusagen ja auch mit in unsere Software integrieren dürfen. Und ihr seid absoluter Spezialist und für digitale Market Intelligence, wenn man das so sagt. Was das genau ist, werden wir nochmal aufschlüsseln. Ich würde nochmal ganz kurz, wir haben dich schon mal vor 2 Jahren vorgestellt. Das hat jetzt vielleicht nicht jeder noch so präsent. Von daher mache ich nochmal 2, 3 Worte. Also ihr habt quasi eine Software, der sogenannte Set Decider, den es auch im Strategy Frame als Button gibt, wenn jemand das sozusagen digital machen würde. Ihr sitzt in Bochum, Wattenscheid an der Stelle. Würde man jetzt auch nicht vermuten, da so einen digitalen Marktführer will jetzt vielleicht nicht sein, aber führendes Unternehmen zu haben, sehr, sehr spannend, finde ich aber sehr, sehr cool. Das heißt, ihr seid sehr, sehr nah und sehr stark im B2B-Geschäft unterwegs. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, Transparenz zu schaffen über Märkte, über Wettbewerbssituationen und mit den Insights, die ihr da generiert, es gibt auch noch weitere Themenfelder, die ihr heute erschließt, eigentlich bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Dann sind wir wieder bei unserem Thema, Jürgen.
Thema, genau, richtig.
Weil nur Bauchgefühl und Erfahrungswissen ist vielleicht nicht immer ganz so clever. Wenn man dann nämlich mal die Zahlen, Daten, Fakten hat, also ZDF, dann ist das vielleicht mal ganz hilfreich. Und man trifft vielleicht ein bisschen bessere Entscheidungen. Und darum soll es heute gehen. An der Stelle, du kommst ja auch vom Fach sozusagen, nämlich aus dem echten Geschäft, also nicht nur von der Beratungsseite. Das glaube ich sehr, sehr gut. Hast mal Sales und Marketing gemacht für ein Diamant- und Elektrowerkzeughersteller Himmel Technologies.
Ja, Maschinenbau.
Maschinenbau, genau, so, da wissen alle schon mal Bescheid. Bist dann in das Prozessmanagement und SAP-Consulting gegangen.
Auch das, ja.
Auch das wissen viele, was das leidlich bedeutet, denn die Prozesse haben sie heute auch 2024 meistens noch nicht sauber dokumentiert, optimiert und dann auch fürs SAP-System. Also von daher die digitale Seite und sozusagen die echte Maschinenbauseite zum Anfassen an der Stelle. Und hast 2012 dann die Cedura gegründet.
Ja, zwischendurch war ich auch mal in Düsseldorf.
Zwischendurch warst du auch mal in Düsseldorf, genau, im Consulting unterwegs als Geschäftsführer, genau, bei der Research and Consulting Group und hast dann 2012 die Cedura gegründet. Und warum haben wir dich eingeladen? Weil, ich sag mal, in den Strategieprozessen, die uns so begegnen, haben wir und in unserem Strategy Frame haben wir 2 ganz, ganz wichtige Felder. Ich sag mal, ne, ihr müsst ja diese Felder alle ausfüllen, dann habt ihr nachher eine Strategie. Und die 2 Felder, die heißen ja einmal Markt und Wettbewerb. So, jetzt sagen wir mal, du machst Market Intelligence oder manche nennen das auch in Teilen Competitive Intelligence. Ja. Das sind so die 2 Begriffe. Mhm. Waren wir auch zusammen auf der Konferenz in Berlin an der Stelle, die diesen Namen trägt. Und jetzt kommen Kunden so und sagen so, ja, aber Markt, ja, was ist denn jetzt so mein Markt? Also eigentlich sagen die alle, ich kenne meinen Markt und ich kenne meine Wettbewerber. Das sind schon mal viele, die das zumindest mal behaupten würden, wenn ich ihnen die Frage stelle. Ne? Wenn sie sagen, ja, Wettbewerber kenne ich, weil das sind ja die, die ja immer auf der Messe sind, wo wir eh mal alle 2 Jahre hingehen, ne? So der Klassiker. Und Markt, ja, also wir verkaufen noch da, wo wir immer schon verkauft haben. Und vielleicht gibt es da morgen noch, können wir da noch ein bisschen mehr, irgendwo in Amerika ist jetzt gerade ja ganz en vogue, da kann man ja im Moment ganz viel hinverkaufen, solange es ein bisschen grün wirkt. Wie kommen denn die Kunden zu dir? Was ist denn so deren Schmerz?
Mit der Erkenntnis, dass all das, was du gerade gesagt hast, vielleicht nicht mehr ausreicht. Ja.
Das reicht nicht mehr, ne? Genau. In den volatilen Zeiten. Ja.
Ich denke halt, das ist, war auch ein bisschen überspitzt jetzt. Ne? Mhm. Aber es ist in der Tat so. Man kennt so seine 5, 6, 7 Wettbewerber, die waren schon immer da. Vielleicht ist mal jemand aus China dazugekommen, da weiß man nicht so viel drüber. Aber dieses kontinuierlich, weil Trecken, was ist eigentlich ein Wettbewerber und warum muss ich den auf dem Schirm haben? Ja, da ist noch Potenzial. Das ist
schon absolut. Ja, ja. Ja, und jetzt gucke ich mal in deine Richtung, Jürgen, so, wenn wir jetzt über Wettbewerb sprechen, also ich glaube, die kommen ja auch zu dir und sagen so, ich hätte da mal gern irgendwie so eine Wettbewerbsbeobachtung, das sind so die Klassiker, ja, ne? Mit den Anfragen. Dann beobachtet man die vielleicht so News und so, die sie machen, aber was ist wirklich das Spannende? Also und wer ist denn jetzt Wettbewerber? Also welche Arten von Wettbewerber, Jürgen, sollten wir denn eigentlich überhaupt im Blick behalten?
Ja, sehr gute Frage. Lass mich aber vorher anfangen. Erst müssen wir mal ein Verständnis dafür entwickeln, was ist eigentlich der Markt?
Naja, das hilft.
Und
ne?
Jetzt vor allem im Kartellrecht gibt es ja die Analyse, die Marktdefinition. Da gibt es zwei Dimensionen. Die Produktdimension, was ist eigentlich mein Produkt? Und das andere ist die geografische Dimension, wo wird was angeboten? Das mal vorab. Dann zu den Wettbewerbern. Es gibt die direkten Konkurrenten, die mehr oder minder Substitute anbieten. Praktisch das, was wir auch selber dann machen. Und es gibt die indirekten Wettbewerber, die nicht notwendigerweise Substitute anbieten, aber Produkte, die irgendwann doch ziemlich nah an unseren dran sind und uns gefährlich werden können.
Oder zumindest mal das Bedürfnis, glaube ich.
Das Bedürfnis, ja.
Die können ja auch völlig andere Produkte sein, ne?
Richtig, ja, ganz, ganz genau. Und dann kann man noch unterscheiden zwischen tatsächlichen Wettbewerbern und potenziellen Wettbewerbern. Die tatsächlichen sind die, die, Sascha, du auch analysierst.
Und die auch auf der Messe stehen?
Die auf der Messe stehen. Ja. Und die potenziellen sind die, die irgendwie in der Zukunft in meinen Markt eintreten könnten, aus ganz anderen Bereichen mitunter, und dann plötzlich ernsthafte Konkurrenten sind.
Okay. Ja, Sascha, jetzt haben wir den Fall, da kommt so jemand, der sagt so, können Sie uns mal eine Wettbewerbsanalyse machen? Und die zweite Frage ist, was kostet das? Aber die lassen wir jetzt mal
meistens
weg.
Sogar die erste.
Das ist sogar meistens die erste, ne? Weil ist doch total, kriege ich ja commodity-mäßig an jeder Ecke, ne? Ja. Jetzt mal deinen Aber was sind so dann die ersten Gedankengänge oder Fragen, die du auch stellst?
Für mich ist erstmal vorab wichtig, ich rede über B2B, ich rede nur über B2B-Märkte, weil die Consumer-Märkte sind sehr transparent und da reicht es wirklich teilweise zu googeln und eine Studie sich vielleicht runterzuladen und ich weiß schon mal so ungefähr Bescheid. So beim B2B ist es sicherlich anders. Und wenn bei mir eine klassische Marktanalyse oder Wettbewerbsanalyse jetzt in dieser Form angefragt wird, bin ich froh, wenn diese 5, 6 mal genannt wurden. Ja, weil dann habe ich schon mal 5, 6 Namen und weiß, okay, da kann ich mich dran orientieren. Aber der Aufbau einer Marktanalyse ist für uns genau die Parameter zu beschreiben im B2B-Markt, die der Jürgen gerade gesagt hat. Also, welche Wettbewerber kenne ich heute schon? Die zu beobachten und da zu sagen, okay, sind die gewachsen? In welchen Anwendungsfeldern sind die tätig? Ich glaube, das macht auch fast jeder schon. Ne? Vielleicht nicht kontinuierlich, aber immer mal.
Wenn nicht, der
immer
sollte
mal
jetzt
wieder.
Ganz schnell anrufen.
So, und jetzt geht's genau weiter. Das Bedürfnis, du hast gesagt Kundenbedürfnis, also wofür steht denn eigentlich meine Lösung, was kann ich denn eigentlich anbieten und die Frage, ist das Problem in 2, 3 Jahren überhaupt noch da? Das ist eine spannende Frage. So, und daraus kann man natürlich generieren, was sind in Zukunft potenzielle Wettbewerber. Das können zum einen wirklich Unternehmen sein, die das anbieten, was ich auch mache. Nur ein Startup mit ein bisschen modifizierten Produkten, na, vielleicht ein bisschen schneller, höher, breiter, wie auch immer. Das können aber auch ganz andere Anwendung sein, die aber das gleiche Kundenthema lösen. Und dann wird es ernst. Und deswegen sage ich immer, wir müssen halt bei einer Wettbewerbsanalyse nicht nur uns die 5, 6 Wettbewerber, die heute schon präsent sind, angucken. Meistens habe ich dann noch einen Wettbewerber in China, der ist vielleicht auch nicht ganz so transparent. Das würde sowieso den Markt ein bisschen verfälschen, wenn ich da alles zusammenführen würde. Sondern vielmehr müssen wir gucken, was ist in 1, 2, 3, 4 Jahren. Weil wo ist sonst der Nutzen einer Wettbewerbsbeobachtung?
Sehr gut. Und wenn ich es richtig verstanden habe, oder so gehen wir auch vor, willst du ja auch eigentlich immer zuerst mal wissen und verstehen, was dieses Produkt heute eigentlich kann. Um dann auch mal überhaupt darauf schließen zu können, was der Markt sein könnte. Ne?
Ja, was ist der Nutzen? Also was macht denn dieses Produkt? Also es ist ja schön für mich, bei einer Wettbewerbsanalyse die Namen zu haben, aber um wirklich etwas rauszubekommen, was in Zukunft passiert, haben wir natürlich am Horizont haben wir Trends, kurzfristige Trends, wir haben langfristige Trends. Aber ich muss ja erstmal wissen, genau verstehen, welches Problem löst du denn eigentlich? Wenn du ein Maschinenbauer bist, wofür baust du deine Maschine? Und welche Märkte sind adressiert? Weil der baut ja nicht eine Maschine, um eine Maschine zu bauen, sondern der Kunde des Maschinenbauers hat ja nachher auch wieder einen Konsumermarkt. Oder zumindest am Ende des Tages. So. Und deswegen müssen wir genau verstehen, was sind denn eigentlich so wirklich seine Unique Selling Points? Also was macht ihn so besonders? Warum ist denn gerade seine Maschine, bleiben wir mal im Maschinenbau, warum ist denn gerade seine Maschine die Maschine, die man haben muss? Und welches Problem löst es? So, und wenn das Problem am Ende des Tages wegfallen würde, dann ist brauchst schwierig. Du die Maschine nicht mehr. Ja. So, und deswegen ist es wichtig, dass wir im Detail verstehen, welches Problem löst die Maschine in diesem Beispiel.
Und jetzt, ich komme jetzt mal in dem Fall Maschinenbau. Jetzt verkauft er die ja im Zweifel auch schon seit ein paar Tagen. Das heißt, er hat ja selber auch schon, ich sag mal, das regionale Thema für sich ein bisschen erschlossen und das Produktthema, also das Anwendungsfeld für sich erschlossen. Kommt dann auch so die Frage, wo könnten wir das noch anwenden oder ist das dann...
Ja, die sollte so kommen. Also man sollte es auf dem Schirm haben. Also dieses Kundenproblem, da geht es ja drum. Wir haben ein Kundenproblem, was wir lösen. Nehmen wir mal eine Verpackungsmaschine. Mhm. So, wenn eine Verpackungsmaschine, wie kann man die bemessen, was die kann? Kann die schnell verpacken, kann die Kartons verpacken, kann die Plastik verpacken, was auch immer die im Endeffekt verpacken kann. Sie kann etwas verpacken und wir müssen verstehen, was besonders gut. So, und dann hat man da draußen, also nehmen wir mal Karton, dann, ja, wir brauchen Kartons für den Versandhandel, okay. So, wir brauchen Plastik für, wofür brauchen wir denn noch Plastik?
Ja, Getränke im Zweifel, ne? Flüssigkeiten. Flüssigkeiten, nicht nur Getränke. Ja.
Brauchen wir die noch? Brauchen wir die auch noch in 2-3 Jahren? Mhm. Brauchen wir da, haben wir da Papierflaschen auf einmal?
Ja, na, ich bin ja der Dosenfan, Fraktion Dose.
Es geht ja nur um Beispiele, um die Gedankengänge dahinter zu verstehen. Also braucht man im Endeffekt, muss man Plastik verpacken können, um nachher vielleicht noch in dieser Branche tätig zu sein? Oder geht der Trend eher dahin, wir trinken alles aus Papierflaschen oder aus Fässern oder woraus auch immer. Ja? Und deswegen glaube ich schon, dass das im Endeffekt der Fokus ist, dass man über den Markt kommen muss, dass man gucken muss, welche Probleme löst man und da im Endeffekt den nächsten Zirkel aufmachen kann, wo gibt es artverwandte Anwendungen? Wo gibt es artverwandte Anwendungen? Und da ist es schon so, vielleicht hat man nicht ein Leben lang, aber vielleicht seit Beginn in 1, 2, 3 Branchen geliefert. Und das war auch immer gut und die Branchen verändern sich. Aber am Consumermarkt entstehen neue Branchen. Die haben neue Anforderungen. Und vielleicht brauchen die ja genauso eine Maschine mit einer kleinen Modifikation.
Sehr gut.
Also was mich jetzt direkt interessiert ist, also bin ich voll dabei, passt auch mit meiner Perspektive zusammen. Dann kommt die entscheidende Frage, die Daten. Wie kannst du das belegen? Also Punkt 1, welche Daten könnt ihr in welcher Granularität erheben? Und Punkt 2, wie oft ist es der Fall, dass das, was dir der Kunde erzählt über seine Wettbewerber und seine Nachfrage, indirekte Nachfrage, tatsächlich mit dem übereinstimmt, was ihr dann zutage fördert?
Machen wir mal die 2 zuerst. Also die Wettbewerber, die uns genannt werden, sind auch Wettbewerber. Und die sind aber in der Tat meistens definiert, die machen das wie genau das Gleiche wie wir.
Das 1 zu 1
vielleicht besser. So, das Problem ist da eher, dass die Unternehmen, die als Wettbewerb genannt werden, vielleicht noch darüber hinaus Leistung erbringen oder vielleicht weniger Leistung erbringen. Das heißt, ich könnte jetzt nicht einen Umsatzvergleich einfach machen und sagen, ich vergleiche jetzt Wettbewerber A mit B, weil im Endeffekt die Zahlen andere Märkte adressieren. So, aber das... ja, das ist so, die werden uns genannt, die Wettbewerber, die kann man tracken. Wir bekommen nur Informationen, die es auch gibt. So, das ist jetzt erstmal, was heißt das denn eigentlich? So, und die Market Intelligence, wenn wir über Market Intelligence sprechen, ist es, dass wir kontinuierlich die Daten sammeln über alle Wettbewerber in diesem Fall und versuchen anhand von anderen Parametern im Markt die relevante Kennzahl dieses anderen Wettbewerbers in diesem Markt zu errechnen, weil wir werden die nicht finden. Ja? Sondern wenn man jetzt im Maschinenbau neu über Neumaschinengeschäft redet, ja, also ich kenne keinen Anlagen- oder Maschinenbauer, der nicht mindestens, sagen wir mal 30%, 40%, 50% mit Service sein Geld verdient. So, ne? Also durch Umbauten, durch Trainings, durch Remote und so weiter und so fort. So, das heißt, das sind ja Umsätze, wenn ich ein Potenzial errechnen möchte, wie viel Anlagen kann ich in Zukunft verkaufen? Das fällt ja schon mal weg. Ne? Das ist ja dann im Endeffekt, geht es ja nur um die Neuanlagen in dem Fall. Und da darf ich jetzt nicht meinen Wettbewerber reinrechnen mit dem Serviceumsatz. So, das heißt, ich muss, ist alles ein bisschen schwierig. Ne? Aber im Endeffekt muss man halt...
Bin ja da mit unterwegs.
Aber im Endeffekt muss man sich halt, die Wettbewerber, die genannt wurden, muss man sich erstmal anschauen und muss gucken, wie kann man die filetieren, dass sie auch 1 zu 1 vergleichbar sind mit uns. Und mit den Märkten,
die wir sonst vergleichen wir halt Äpfelbirnen mit Ananas.
Genau. Ja. So, und der zweite, aber nochmal die Frage war ja, wie kommt man an die Daten? Muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn es um den chinesischen Wettbewerb geht. Also wir können im Endeffekt nur Daten verarbeiten, die irgendwo publiziert wurden, die wir gekauft haben, die unsere Kunden gekauft haben oder die unsere Kunden selber schon mal erstellt haben. Also diese ganzen Excel-Listen, PDF-Dokumente, PowerPoint-Präsentationen.
Aber gerade ganz viele ja bei dir reingeschoben.
Ja, man darf gar nicht unterschätzen, wie viele Informationen da auch noch für die zukünftige Markteinschätzung wertvoll sind, die aber in der Schublade liegen, weil man sagt, okay, wir haben vor 2 Jahren mal eine Marktanalyse gemacht und seitdem haben wir uns die nicht mehr angeguckt.
Oder beim Produktmanager im Kopf, und der den Markt seit 20, 30 Jahren bearbeitet und der morgen in Rente geht und man jetzt überlegt, wie schaffen wir denn jetzt dieses Wissen zu transferieren? Und ich glaube, dieses Markt- und Wettbewerbswissen da mal in so ein System zu gießen bei dir, das kann schon mal hilfreich sein, ne?
Ja, und der wichtigste Punkt ist halt, diese ganzen Daten, die sind halt nicht mehr greifbar, die sind nicht mehr handelbar. Wir können die nicht mehr handeln, wenn wir es manuell machen. Alleine nur zu tracken, welche Neuigkeiten gibt es schon bei meinem Wettbewerb. Ja. Ich kann das nicht mehr händisch machen. Ja. So, und wir nehmen in dem kontinuierlichen Monitoring der Market Intelligence halt diese ganzen Datenquellen, packen die in eine Software, die werden gemappt auf einen gleichen Nenner und können dann ausgewertet werden. So, und der zweite Punkt war ja, Wettbewerber zu finden, die potenzielle Wettbewerber sein könnten. Da ist man auch wieder erstmal, wenn man in dem klassischen Umfeld ist, kann man sicherlich gucken, welche Startups zum Beispiel. Also wir suchen nach Unternehmen, mache ich es einfacher, wir suchen nach Unternehmen, die die gleichen Spezifikationen haben wie unser Kunde. Egal wie groß und egal, ob der in Litauen sitzt, in Deutschland oder in Brasilien, sondern wir gucken, das sind die Informationen, die ein Unternehmen beschreiben, welches für uns ein Wettbewerb sein könnte. Und dann lassen wir den Crawler laufen. Und dann gucken wir, was kommt am Ende des Tages dabei raus. Und dann finden wir, und ich glaube, das wird jeder Kunde, den wir bisher haben, bestätigen, wir finden Wettbewerber, die hatte man gar nicht auf dem Schirm, die nur sich mit dem Thema beschäftigen, wie kann man uns und unseren klassischen Wettbewerbern ein Stück von dem Markt wegnehmen. Das ist schon mal der Punkt eins.
Okay.
Der zweite ist die potenziellen Wettbewerber, die halt entstehen durch die Marktentwicklung. Das ist vielleicht die Applikation in der Form nicht mehr braucht oder weniger braucht oder mehr braucht, gibt es ja auch, dass man auf einmal überrascht wird von irgendeinem einem Trend oder irgendeinem Hype und es geht auf einmal richtig nach oben. Aber da ist es im Endeffekt genauso. Wir gucken uns an, was spezifiziert denn eigentlich dein Produkt, deine Lösung, und suchen dann im Endeffekt Märkte oder sagen wir noch konkreter Anwendungsfelder in diesen Märkten. Ja, nehmen wir einen Bagger, der kann baggern. Aber was wollen wir denn mit den Baggern erreichen? Wir wollen nicht selber heben. Also wir wollen irgendwo etwas...
Schwere Dinge von
A nach B. So, und das muss ja nicht ein Bagger sein. Das kann ja genauso gut ein Kran sein. Nur um es einfach zu machen. Ja, und dann gehen wir im Endeffekt raus und suchen genau diese Parameter. Eigentlich das Kundenproblem ist, ich möchte den Stein von links nach rechts. Wie kriege ich den da hin? So. Und ganz übertrieben, wenn der Trend jetzt irgendwann kommen würde, dass ich mit einer Drohne diesen Stein von links nach rechts bekomme.
Absolut, schönes Beispiel,
Dann stehe ich da. Ja, vielleicht nicht realistisch, aber man muss es ja verstehen.
Ja, durchaus. Also ich meine, die tragen ja auch schon Pakete aus. Von daher ist das ja nicht so weit weg. Ne? Können ja auch ein bisschen schwerere Sachen machen. Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Und jetzt sind wir auch ja sehr nah, ich sag mal, bei den Absatzmärkten, ne? Bei dem, was ich verkaufe, wie kann ich mir mehr erschließen, etc. Jetzt haben wir aber häufig auch den Fall, dass man sagt, ja, das sind jetzt viele Mittelständler, das sind so Familienunternehmen, da ist wenig publiziert, da gibt's wenig Daten und jetzt wollen wir vielleicht auch ja vom Wettbewerb lernen. Ich sage auch immer, wichtig ist ja auch mal zu wissen, wie profitabel sind denn die? Also auch um zu wissen, wie tief sind deren Taschen, um in irgendwelche Innovationen investieren zu können. Und wie schaffen diese Wettbewerber, sage ich jetzt mal, auch diese Profitabilität herzustellen. Also was sind eigentlich die echten Erfolgshebel, um das zu tun? Und ein Beispiel, das mir da auch begegnet ist vor 2, 3 Jahren, da haben wir uns halt einfach dann nur die angeschaut, die public waren, also die an der Börse gelistet waren, die relativ viel und deshalb auch transparent kommunizieren mussten und haben dann auch angefangen, der Kollege hat dann angefangen, sich die ganzen Geschäftsberichte anzuschauen und zu schauen, okay, wo produzieren die denn? Ist vielleicht der Anteil am osteuropäischen Produktionsstandort höher, als er in Deutschland ist? Um mal so einen ganzen Klassiker einfach zu nennen. Oder produzieren die vielleicht noch mehr in Asien? Und das jetzt auch nochmal branchenspezifisch zu sehen. Weil dann finde ich das raus? Und dann finde ich raus. Also ich finde raus, wie sind die Personalkosten, die direkten Personalkosten an der Stelle am Gesamtumsatz, insbesondere wenn es um Branchen geht, wo gerade die Marge brutal unter Druck gerät. So, und das dann aber nicht nur händisch einmal zu machen, sich durch alle Geschäftsberichte zu wühlen, weil hier wäre ja jetzt relativ klar, das Ding ist öffentlich verfügbar, meistens als PDF-Download irgendwo auf einer Webseite, dann könnt ihr doch relativ gut sagen, okay, das sind die 1, 2, 3 Parameter, die wir wissen müssen und die greift ihr dann ab, oder? Ist das so eine, also das ist, machen wir häufig, dann so eine Peer Group zu bilden, um zu sehen, was Performance angeht. Muss noch nicht mal jetzt der direkteste Wettbewerber sein im Produkt, aber sozusagen in der finanziellen Performance auch.
Also wenn die Ausgangslage so ist, wie du sie beschreibst, dann muss da keiner mehr hingehen und muss irgendwas abtippen. Das macht die Software. Also dass wir im Endeffekt definieren können, die Zahl findest du in dem Geschäftsbericht unter der Rubrik in dem Marktsegment XY, wenn das denn so ist. So, das hast du auch für 1, 2, das hast du, ne? Aber alleine, wenn du nur diese 2 Geschäftsberichte nebeneinander hältst, brauchst du schon ein Mapping. Absolut. Weil das eine Unternehmen hat du hast von Regionen gesprochen, ja, definiert die Region anders als das andere Unternehmen.
Klassiker, ja.
Ja, aber, na, und so zieht es sich ja auch runter. Auch die Segmente haben eine unterschiedliche Begrifflichkeit. Um das automatisiert erstmal in eine Balance zu kriegen und vergleichbar zu machen, muss ich vorher natürlich erstmal meine eigene Zielstruktur definiert haben. Also wie ist überhaupt, was möchte ich überhaupt, wie ist also denn mein
Mal einen Strategieprozess gemacht.
Ja, ganz genau.
Hilft. Immer empfehlenswert. so leicht ist es nicht. Ne? Und das ist halt auch aufwendig. Und wenn du dann halt Wettbewerber hast, die wirklich größer sind als du und wirklich Konzerne sind, die unterschiedliche Segmente haben, bis du dann auf der Seite 417 dann deine relevante Zahl findest, da bist du auch schon mal einen halben Tag mit beschäftigt, die zu suchen, nur für die eine Zahl. So, das glaube ich, diesen Aufwand sollte man nicht mehr manuell betreiben, ja, sondern da sollte man lieber definieren, okay, das ist die Quelle für diese Zahl, die bekommen wir da und daher und dann sollten wir versuchen, die Schnittstelle so zu programmieren, dass wir diese Zahl erreichen. So, das muss keiner manuell mehr machen.
Ja.
Aber viel interessanter ist ja, was ist, wenn die nicht publiziert ist, die Zahl? Und wie kriege ich eigentlich durch den Abgleich unterschiedliche Quellen, kriege ich es eigentlich hin, möglichst genau, geht jetzt nicht auf den Punkt und Komma, aber möglichst genau zu definieren, der müsste eigentlich, dieser Wettbewerber müsste eigentlich in einer Range von XY liegen. So, und da kann man unterschiedlichste Quellen heranziehen. Natürlich muss ich erstmal wissen, wie groß ist der Markt. Ja, und wenn mir im Endeffekt 30% fehlen und die liegen in Assas, dann weiß ich zumindest schon mal, dieser Wettbewerb gehört zu diesen 30%. So, und dann geht es halt darum zu gucken, welche Unternehmen sind noch in diesem Markt und dann wirklich abzugleichen und zu gucken, wie kann ich das auflösen, wenn das denn überhaupt sinnvoll ist. Man muss auch sagen, man muss auch mal mit einer Unschärfe leben können und man muss sagen können, okay, wenn ich 75% des Marktes meine Wettbewerber kenne,
ja, vielleicht, nicht so schlecht, ne?
Vielleicht reicht das ja auch. Ne?
Ja, genau, also.
Also wo ist der Nutzen? Das muss man sich vorher natürlich fragen. Ne?
Da hake ich doch gern mal nach. Ich habe ja so immer das Vergnügen, Masterarbeiten zu betreuen. Und viele unserer Studierenden haben ja so die Vorstellung, wir starten unser eigenes Unternehmen, machen dann alle möglichen Businesspläne. Und da wird dann auch immer das Marktpotenzial genannt. Natürlich schön groß, damit das auch Sinn macht. Was ist denn eigentlich Marktpotenzial in der Praxis? Wie macht ihr das? Wie eruiert ihr das Marktpotenzial?
Ja, das ist schwierig. Also aus meiner Sicht brauchen wir für den Markt Potenzial oder was ist am einfachsten zu berechnen? Am einfachsten zu berechnen ist eigentlich, wie groß ist der Markt heute? Und das ist schon schwer. Na, aber es ist, aber zu sagen, wir haben jetzt in Stück oder in Euro ein Marktpotenzial von X, wird richtig schwierig. Sondern ich glaube, wir müssen eine Stufe zurückgehen und müssen sagen, auf das, was wir gerade gelernt haben. Ja, das Validieren und Verifizieren der unterschiedlichen Aussagen. Also wenn wenn der Markt X groß ist, von uns definiert, und ein Wettbewerber alleine ist schon größer oder die Top 3 sind schon größer, dann müssen wir eine Stellschraube finden. Also wir müssen uns erstmal sehr, sehr genau damit beschäftigen, was ist mein relevanter Markt, dann definieren, wie kommen wir dahin zu sagen, wie groß ist er, und das als Startpunkt zu nehmen, zu sagen, wie rechnen wir dem weiter nach vorne. Ja. Und welche Impulse gibt es eigentlich aus den unterschiedlichen anderen Quellen, absolut, von den Märkten? Ja,
Stahlverbräuche sind immer mal so ein schönes Beispiel. Ich mache
generell die wirtschaftliche Lage, generell. Also da sind die ganzen makroökonomischen Faktoren, können da eine Rolle spielen. geopolitisch mit drin.
Absolut.
Die Entwicklung der Abnehmerbranchen, die Entwicklung des eigenen Produktes im Vergleich zum Wettbewerb. Also wenn ich im Endeffekt nicht besser werde als der Wettbewerber, werde ich auch vielleicht ein bisschen verlieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende geht es darum zu sagen, wie komme ich denn aus den unterschiedlichsten Quellen mit der richtigen Methodik zu einer Annahme, dass ich sage, plus 2,8% in Asien, plus 3,4% in Amerika und minus 2 in irgendwo.
Um dann auch zu sagen, bauen wir jetzt mal da noch eine Produktion bitte hin, weil in den nächsten 5 Jahren sehen wir das Potenzial so groß und das adressierbare Potenzial für uns groß genug, um dann zu sagen, wir müssen da vielleicht auch lokal sourcen. Also das sind am Ende ja Entscheidungen, die man auf solche Art Daten dann auch treffen muss und kann.
Ja, und ich glaube halt, die Dimension ist auch vielen noch gar nicht bewusst, was man da, also es hört sich alles mega kompliziert an, aber wenn man einmal diese Datenquellen und auch die Parameter, die den Markt beeinflussen, definiert, dann ist es nachher ein kontinuierlicher Prozess. Ja? Aber ich muss doch sicherstellen, dass ich weiß, wie groß ist der Markt. Und der Markt, wie groß ist der Markt in Stückzahlen im Vergleich zu Euro? Was ist denn vor 2 Jahren passiert? Die haben alle Euros gemacht ohne Ende. Nicht alle, ich weiß, ne? Aber die haben Wachstum gehabt im Umsatz ohne Ende. Und schaust du dir die Stückzahlen gegebenenfalls dahinter an, dann siehst du, die Stückzahlen sind gar nicht gewachsen. Inflation. Ja, wir haben alle eine einmalige Chance gehabt, die Preise zu erheben.
Absolut.
Aber
oder extreme Nachfrage, ne? Ich sag nur E-Bikes.
Das ist ja wiederum gut, ja, aber das ist ja genau die Frage. Wo kommt der Impuls der Marktveränderung her? Und kann ich jetzt sagen, ich habe deutlich was erreicht, weil ich die Preise wie alle anheben konnte, habe mehr Umsatz gemacht, aber habe ja auch im Einkauf mehr ausgegeben. Ja, habe ich da was erreicht? Bin ich überhaupt genauso gewachsen wie der Markt? Ist ja schon schwierig mit einer solchen Unbekannten dahinter.
Absolut.
Ja. Bin ich schlechter gewachsen als der Markt und was hat mein Wettbewerb gemacht? Und wenn der Wettbewerb zum Beispiel dann noch den Markt übertroffen hat und mir noch Anteile abgenommen hat, dann ist das vielleicht gar nicht so positiv, dass ich vielleicht kurzfristig den Euro nach oben gekriegt habe. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Schau dir die Entwicklung an im Umsatz, im Eurowert und schau dir aber bitte auch die Stückzahlen an als Maschinenbauer dahinter. Ja?
Aber jetzt können wir
stundenlang drüber reden.
Ja, ja, das ist ja gut, deshalb bist du ja hier. Aber das ist ja jetzt der spannende Punkt, weil jetzt kriegen wir Transparenz. Also nicht nur Transparenz über Markt und Wettbewerb, sondern auch Transparenz über die Performance des eigenen Unternehmens und vielleicht auch die Performance des Managements. So, also wie häufig, also das ist jetzt mal die Frage in die Runde, mir begegnet das dann ja dann schon häufig, dass viele das gar nicht so genau wissen wollen, weil dann würde man ja sehen, dass das, was bisher vielleicht als Erfolg betrachtet wurde in den letzten 5 Jahren, ne, und ich sag mal, bei vertriebsorientierten Einheiten ist das ja immer so, die rechnen sich, wie hat mein Vorstand schön zu mir gesagt, ja, ja, den Marktanteil, da packen die immer mal plus 20% drauf, so genau wissen sie es am Ende des Tages nicht, wenn sie mal wirklich sauber rechnen, dann wachsen wir immer unter Markt, aber im Innenverhältnis ist es immer die top-performende Einheit. Super, was hat uns das jetzt gebracht? Nix, wir hätten ja eigentlich 3, 4, 5 Mal so viel wachsen können. Also dieses Thema als Management, diese Transparenz gar nicht zulassen zu wollen, ne, also genau das zu wissen, weil man muss sich ja doch nochmal vielleicht jemand anderem verantworten, sei es der Inhaber oder sei es halt auch den Märkten da draußen. Wie sehr, Jürgen, spielt das vielleicht auch eine Rolle bei der Entscheidung, sich so mit Daten zu beschäftigen? Ne? Wir schreien alle danach, es ist eigentlich alles möglich, wir sehen es beim Sascha, aber trotzdem tut es ja auch nicht jeder heute.
Also wenn wir sehr gute Entscheidungen treffen wollen, dann sollten wir faktenbasiert vorgehen, also Fakten statt Fiktion. Aber mir ist halt in all den Jahren, in denen ich jetzt da unterwegs bin, immer wieder Fiktion begegnet, entweder aus Unwissenheit oder, was du gerade angesprochen hast, so genau wollen wir es gar nicht wissen. Das ist good enough. Ja? Die Eigentümerfamilie ist okay mit dem, was wir gemacht
haben.
Alle sind zufrieden. Wir haben zwar 18.000 Produkte, ich nenne das Unternehmen nicht, im Portfolio, aber wir haben keine Ahnung, welches dieser Produkte oder Produktgruppen wirklich profitabel ist. Solange es so ungefähr gut ausgeht, ist in Ordnung. Das ist mir also wiederholt jetzt passiert. Du sprachst, Sascha, gerade an die Inflation. Ja. Ich kenne ein Unternehmen, die haben mal schlappe 35% auf ihre, alle across the board auf die Preise aufgeschlagen, um mit der Inflation da mitzuschwimmen und sind damit durchgekommen. Haben die eine Ahnung, wie profitabel sie wo sind? Nee.
Kein Schimmer. Ja, aber jetzt könnte man ja sagen, ja, ist doch egal. Also, und ich glaube, ne, wir sind ja jetzt alles Menschen, da sind wir grundsätzlich eher schon mal ein bisschen faul, weil wir sagen, oh, wir tun nur so viel, wie wir vielleicht müssen und wir wollen diese Transparenz gar nicht zulassen. Aber wie nachhaltig, und die Frage würde ich mal stellen, wie nachhaltig ist das überhaupt in diesen Zeiten? Weil wie lange komme ich damit durch? Das ist, glaube ich, so ein Thema. Jetzt kannst du nicht sagen, bei uns fragen die Kunden an und die machen es dann nachher nicht, weil sie nicht so viel Transparenz haben wollten. Aber drehen wir es mal ins Positive. Wie groß ist denn der Aha-Effekt bei den Kunden? Und jetzt muss man dazu sagen, du baust quasi, zumindest mal habe ich es so erlebt, bei quasi fast jeder Anfrage, die sinnvoll ist, sage ich es mal, sogar ein Testsystem auf. Mhm. Weil du sagst, der Effekt, den die haben, wenn sie mal 4 Wochen, zumindest mal für einen kleinen Teilbereich, 4 Wochen Daten sehen und das, was sie dann sehen, hat einfach so einen Aha-Effekt für die Leute, dass sie sagen so, ich brauche das sofort, seit gestern.
Mhm. Ja, das Testsystem hat viele Gründe. Mhm. Ein Thema ist die Akzeptanz. Mhm. Die Akzeptanz sowohl der Personen, die das System integrieren wollen und die dann natürlich Diskussionen haben mit wem auch immer im Unternehmen, ob die Zahlen denn wirklich stimmen können. Mhm. Ja. Ja, ein Testsystem gibt es bei uns in der Tat, weil wir der Meinung sind, der Aha-Effekt kommt bei der ersten Präsentation, wenn man seine eigenen Daten sieht. Also wir sind auf Messen und zeigen da irgendwelche Autodecider. Ja, und da sagt dann jeder, okay, wie viel Zulassung hast du in Deutschland? Das kriegt man auch so raus. Ja. Ne? Das ist nicht das Gleiche. Mhm. Wenn die da vorsitzen und sehen ihre eigenen Wettbewerber und sehen einen neuen, wenn die dann einen Trend sehen, den sie vielleicht noch nicht drauf hatten. Mhm. Ja? Wir können das ja auch beim Aufbau des Systems, müssen wir natürlich gucken, wo ist der Use Case, was will man überhaupt mit der Market Intelligence? Ja. Nicht jeder möchte ja alles, manche möchten nur ihre Produkte miteinander vergleichen. Ja? Mhm. Aber ich sag mal, wenn es um den Wettbewerb geht, zum Beispiel zu sagen, finde einen neuen Wettbewerb, den finden wir. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, den finden wir. Ob der schon groß ist, ne, dass man nachher im Parameter sagt, ja okay, das ist ja ein Unternehmen, der hat ja nur 150 Mitarbeiter oder irgendwie so, der wird mir ja nicht gefährlich, ist was anderes. Aber wir wissen, dieses Unternehmen gibt es und das möchte gerne mir was von dem Kuchen wegnehmen. Ist ein Aha-Effekt. Mhm. Ja. Alleine oder ein riesengroßer Aha-Effekt ist schon, wenn wir zeigen, dass wir verstanden haben, wie man die Umsätze abgrenzt. Dass wir reingucken und sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht den Konzernumsatz, sondern wir gehen wirklich auf die tiefste Ebene und sagen, das ist relevant für unseren Markt.
Produktebene, Segmentebene, was auch immer.
Ja, und dann kommen wir mit einem Marktanteil, der kann entweder besser aussehen oder schlechter aussehen als den, die kennen. Da muss ich natürlich argumentieren, aber das kann ich ja, weil ich mich ja, also ich erfinde ja nichts. Ich berufe mich ja nur auf Daten, die da sind und versuche, die miteinander so auszutüfteln, dass nachher die größtwahrscheinlichste Transparenz über den Markt kommt. So, und wenn ich dann da ankomme und sage, laut unseres Testsystems ist euer Marktanteil zwischen 12% und 16% und die hatten vorher 8, dann freuen sie sich. Ja?
Ja,
und wenn sie 24 hatten, dann sagen sie, warum? Nee, kann nicht sein. Mhm. So, zeig mal. Und dann habe ich natürlich den Effekt, dass ich mit dem Testsystem direkt in die Quellen springen kann und kann sagen, okay, wenn das nicht stimmt, dann lass uns darüber sprechen, was haben wir hier zu viel drin. Und dann sind wir in der Diskussion. Mhm. Aber man muss das machen, weil Market Intelligence so viele Use Cases hat, bei jedem unserer Kunden funktioniert es unterschiedlich vom Inhalt, von der Methodik immer das Gleiche, aber natürlich sind die Märkte andere. Man muss es individuell machen, um Nutzen zu zeigen. Und der Nutzen ist halt bei dem Marketing-Mitarbeiter, dass er halt nicht mehr manuell die Sachen abtippen muss, sondern er hat einen Crawler, der kriegt im Endeffekt die Daten rein, Zeitersparnis, oder Digitalisierung, Automatisierung dieser Prozesse ist ja auch schon mal viel wert, wenn man nicht immer eine PowerPoint, hast du schon mal 90 Folien PowerPoint angepasst, nur weil jemand sagt, okay, da oben die erste Kennzahl, die erhöht sich bitte um 1%.
Dazu habe ich gleich einen guten Punkt. Ich weiß, wer das heute noch tut und damit verdammt viel Geld verdient.
Ja, und auf der anderen Seite, das kann ja ein Nutzen sein, auf der Ebene und auf einer anderen Ebene, im Vertrieb, der will neue Potenzialkunden haben. Mhm. Ja. Finde ich eine neue Absatzbranche für ihn mit neuen Potenzialkunden, dann sagt er, wow, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Dann zeige ich ihm die Kapazitäten dahinter, dann sagt er nochmal, wow. So, und dann kann ich diese Abteilung mit der anderen Abteilung zusammenbringen und dann sagt der Vertrieb auch, ja, dann gebe ich dir auch mal meine Excel-Tabelle und dafür lieferst du mir das und so weiter. Mhm. Dann haben wir einen Mehrwert für alle und dann entsteht ein Market Intelligence System. Bei jedem Testsystem gibt es einen Wow-Effekt.
Sehr gut. Das ist schon mal ein Kundenversprechen, das 100%. Wir jetzt hier abbringen. Und wir packen auch was in die Shownotes dazu, wo man das direkt mal, ich glaube, auf deiner Webseite kann man erstmal direkt so ein paar Fragefelder botmäßig ausfüllen. Ihr kriegt dann direkt die Anfrage und dann habt ihr quasi schon die wesentlichen Schritte, um dann da auch was machen zu können. Aber vielleicht nochmal ein Gespräch dann auch ganz gut. Persönlich.
Gespräche sind immer gut.
Genau, das hilft.
Christian und ich sind ja Verfechter eines integrierten Strategieprozesses. Also Strategieprozess endet nie, geht immer weiter. Wie kann man jetzt euer Produkt, euren Ansatz in so ein kontinuierliches System integrieren?
Ja, komm mal.
Also zum einen in unser Dashboard, würde ich sagen. Ja. Das wäre meine Antwort.
Also ich kenne jetzt euren Strategieprozess nicht auswendig, ja, aber ihr werdet sicherlich an einem Punkt am Anfang kommen. Erstmal, wir planen mal eine Strategie und irgendwann fangen wir mal an zu analysieren. So, das heißt, wir brauchen Daten, um etwas analysieren zu können. Und für mein Verständnis gehören halt Umweltdaten mit rein, Marktentwicklung, da gehören sicherlich Wettbewerber mit rein. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber...
Unseren Frame kennst du doch.
Also das aber nicht so im Detail. Nicht so im Detail. So, und im Endeffekt, bevor man jetzt sagt, also so wie ich es verstanden habe, ist ja auch, dass ihr auch die Leute ans Arbeiten bringt, Strategie selber machen. So, und warum sollen die denn im Endeffekt jetzt die Wettbewerber da eintippen? Da kann man ja genauso gut sagen, okay, wir schmeißen die Market Intelligence an und dann kriegst du da halt 30 Wettbewerber reingespielt, 10, die heute schon deine Wettbewerber sind, die du kennst, 10, die potenzielle sind, die vielleicht ein bisschen kleiner sind und 10, die dir gefährlich werden können, weil. Ja, also in der Situationsanalyse sparst du da natürlich auch eine Menge Zeit mit, dass du sagen kannst, okay, wenn wir den Crawler haben und die haben das in ihrem System und da gibt es eine Schnittstelle zum Strategy Frame, ja, dann übernehmt doch die Daten, dann habt ihr sie doch da. Absolut. Und noch interessanter finde ich es dann nachher, also da spart man eine Menge Zeit und hat auch eine hohe Transparenz schon am Anfang, worauf ja nachher alles fußt auf dieser Analyse.
Absolut.
Aber noch spannender finde ich es ja dann, wenn die Strategie steht, ist ja genau wie bei der Marktbetrachtung. Wir haben ja so dafür gekämpft, dass man das kontinuierlich macht, dass man halt nicht eine Marktstudie kauft für richtig viel Asche, ja, und die landet dann irgendwo in der Schublade nach 2, 3 Monaten und dann, wir kriegen die dann noch 5, 6 Jahren, kommen die und sagen, ja, wir haben da mal eine Studie gemacht. Dazwischen ist ja nichts passiert. Und das darf ja bei der Strategie auch nicht passieren, nicht bei den Märkten, die wir heute haben.
Absolut.
Kontinuierliche Anpassung, Adjustierung. Und wann musst du adjustieren? Auf jeden Fall auch, wenn Impulse aus dem Markt kommen.
Ja.
Sicherlich noch mehr, aber sicherlich auch da.
Und absolut.
Da müssen die Daten rein.
Genau, und das sind auf jeden Fall die zwei Anwendungsfälle. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere da draußen, aber also zum einen haben wir ja in der Situationsanalyse dann aber auch nochmal ein bisschen Rüstzeit. Also dann muss irgendwie die Strategie jetzt in 6 Monaten, 5 Monaten spätestens stehen. Dann Analyse kostet eh schon viel Zeit, bis wir dann jetzt System aufgesetzt haben, Daten reinlaufen. Ist vielleicht für den einen oder anderen, muss es dann ein bisschen schneller gehen. Fair enough. Und wir haben eine gewisse Rüstzeit, die muss man ja auch einfach mit einberechnen. Jetzt haben wir vielleicht welche da draußen, die hören zu, die sagen so, heute habe ich keinen Strategieprozess vor der Brust, weil den haben wir irgendwie gerade letztes Jahr gemacht und so, aber irgendwie, da fehlen uns die Daten. Und dann würde ich auch sagen, ja, ruf doch an, also entweder bei uns oder beim Sascha, und wir schaffen schon mal die Basis, um dann in einem Jahr das Ganze nochmal sauber anstoßen zu können. Also von daher ist es, glaube ich, gar nicht die Frage, habe ich jetzt irgendwie einen Strategieprozess und brauche ich das jetzt, sondern eigentlich brauche ich das immer, denn ich glaube, und darauf wollte ich nochmal zurückkommen, wer verdient heute mit den PowerPoint-Updates viel Geld, dass das definitiv ein Markt oder ein Wettbewerbsumfeld ist, denn ihr mit dem Tool auch und der Leistung seid ein brutaler Wettbewerb für alle klassischen Unternehmensberatungen, Strategieberatungen, die verdammt viele Analysen da draußen fahren. Soll nicht heißen, dass sie es schlecht machen, aber die machen das heute sehr, sehr händisch, muss man einfach sagen, und gerade mal wieder beobachtet. Das kostet sehr viel Geld. Da ist meistens noch mal mindestens eine Null dran an der Stelle zu dem, was es bei euch auch wirklich kostet. Und kontinuierlich aus den Daten schöpfen zu können und sich damit auseinandersetzen zu können, ich finde, das ist der absolute Wert. Von daher, gehöre genau dieser Schule an, wie du, integriert diesen Prozess zu denken und auch permanent damit zu arbeiten. Und aber viel schlimmer finde ich es dann noch, wenn es Kunden gibt, die solche Systeme haben, die so einen Datenschatz haben, und die dann im Strategieprozess nicht wirklich was damit machen. Soll es ja auch geben, trifft man auch immer mal wieder, weil dieses Thema ist sofort, ne, man wird sofort, du hast jetzt heute kein Hoodie an, aber ein schwarzes T-Shirt, das hat man so besprochen. Nein, es wird sofort so ein bisschen Nerd-Thema. Haben wir auch gemerkt, irgendwie auf der Konferenz für Competitive and Market Intelligence. Ja, triffst du wenig Geschäftsführer. Obwohl das ja eigentlich ein Top Thema ist für die Geschäftsführung. Und auch immer, wenn ich dieses Thema im Strategieprozess anspreche, dann sagen sie, wir haben da so einen BI-Kollegen, der kann sich ja mal angucken, ob das irgendwie bei uns passt. Also wie sehr ist dieses Thema Market Intelligence heute auch gar nicht top of mind beim Top-Management?
Ja, aus meiner Sicht fast immer.
Im B2B-Bereich. Und das ist krass, ja, oder? Das ist ja wirklich krass.
Also es ist wirklich, fast immer ist vielleicht wieder übertrieben, aber wir sehen es ja, wir werten ja unsere Anfragen aus. Mhm. Und wir sehen ja, wer dahinter steckt. Mhm. Ja? Und wir haben die unterschiedlichen Use Cases, die auf uns zukommen, aber in den allerseltensten Fällen, wir brauchen Marktdaten, um eine Strategie zu formulieren. Mhm. Die landen nicht bei uns.
Andersrum, außer sie kommen von uns, ja.
Ja, andersrum ist der Weg schon so. Ne? Man hat seinen Strategiepartner und dann weiß man nicht mehr weiter mit den Marktdaten und dann, ach Cedura, kannst du mal helfen, habt ihr da Daten? Das gibt's schon. Mhm. Aber dass wir jetzt wirklich eine Anfrage kriegen und sagen, wir brauchen eure Market Intelligence zur Strategieformulierung, Aktualisierung, was auch immer. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. So, wir haben Anfragen aus dem Vertrieb, ja. Ich muss mal wissen, welche Märkte entwickeln sich wie, welche Kunden stecken dahinter, ich muss mehr verkaufen. Ja? Wir haben Anfragen aus dem Einkauf, genau das Gegenteil. Ja? Wo sind die Lieferanten? Welche gibt es noch? Na, wir hatten ja ein paar Störungen in der Vergangenheit. Also gibt es Alternativen zu diesen Lieferanten? Das haben wir. Wir haben halt so die Klassiker, die dann im Endeffekt Auswertung machen sollen. Na, was gibt es Neues bei meinem Wettbewerber? Das macht mich manchmal ein bisschen ärgerlich, dass er wirklich so, schick mir mal eben alles, was du zu dem Wettbewerber hast. Ja, und dann sitzen die Leute da und was soll ich denn jetzt alles schicken? Und dann schicken die tatsächlich dann einen Ordnerlink zum SharePoint und da sind dann 200 Dateien drin. Ja, how to handle this. Ja, und dann noch als Vorstand kannst du dir ja gar nicht durchgucken. So, klar. Und mach mal eben einen Report darüber. Selbst das ist so aufwendig, wenn man vorher die Daten nicht strukturiert hat. Mhm. Na, deswegen, ich finde auch, das gehört dahin.
Absolut.
Es dahin. Und wir sehen es ja auf der anderen Seite auch, wenn Anfragen bei euch reinkommen und wir im Prinzip mit im Boot sind, dann wird es ja genauso gesehen. Mhm. Aber wir sind da eigentlich immer so ein bisschen unter dem Radar. Mhm. Ne? Schade eigentlich.
Ja, absolut. Aber dafür ist der Podcast auch heute da. Das Thema ein bisschen top of mind in den Geschäftsführungen dieser Welt, insbesondere in der Dachregion, ja, mal ein bisschen hervorzuheben und auch ein bisschen die Hürde zu nehmen vor dieser, du hast schon gesagt, ja, es ist kompliziert und da muss man sich auseinandersetzen, muss man drüber nachdenken. Aber am Ende geht es bei euch immer relativ schnell, wenn ich das sagen darf. Ne? Mhm. Es dauert jetzt auch keine Monate, bis man da mal was Vernünftiges hat. Und ich glaube, man muss auch davon weg zu sagen, okay, wir brauchen jetzt übermorgen die 120%. Die werdet ihr eh nicht bekommen. Also, oder die sind so aufwendig zu bekommen. Vielleicht reichen euch aber 70%, um schon die richtige Entscheidung zu treffen für einen Produktionsstandort, für eine neue Vertriebsgebietsaufteilung, was auch immer. Ne? Das ist.
Absolut. Also die 100%, die sind auch nicht anstrebenswert, weil die gibt's ja gar nicht. Genau. Also die 100% von heute sind ja morgen schon wieder ganz andere Prozentzahlen. Also warum soll ich mir diese Mühe machen, mich da wirklich im letzten Winkel da mit auseinanderzusetzen? Ja. Nee, brauche ich nicht.
Ja. Jürgen, vielleicht nochmal noch auch mal so, also wir reden ja über Entscheidungen und strategische Entscheidungen, die wir treffen, wir haben es eben schon gesagt, ne? Dann kommt viel Erfahrungswissen oder Intuition, ist ja auch so ein ganz großes Wort, um damit zu erschlagen, dass man eigentlich nichts weiß oder viel aus der Vergangenheit weiß und es nicht in die Zukunft macht. Also wie können wir es denn wirklich hinkriegen, dass wir eine gesunde Mischung schaffen aus dem guten Bauchgefühl, das ja wichtig ist irgendwie in irgendeiner Form und gleichzeitig Zahlen, Daten, faktenbasiert zu sein, ohne jetzt zu sehr vielleicht auch die Hose gegenüber meinen Inhabern runterlassen zu müssen oder den Märkten und mich gleich bloßzustellen, dass wir doch super schlecht performt haben, obwohl wir doch eigentlich gut unterwegs waren. Also was würdest du dem Top-Management da wirklich raten, mit den Dingen umzugehen?
Das werde ich ja häufiger gefragt. Sei es in der Lehre oder dann von Unternehmensseite. Meine Antwort darauf ist, erstmal zu verstehen, dass die Erfahrungen, die ich habe, Erfahrungen der Vergangenheit sind, die möglicherweise gar nichts aussagen über heute und über die Zukunft. Das muss ich mir einfach bewusst machen. Mhm. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ein bisschen akademischer. Es gibt ja alle möglichen kognitiven Geschichten, Verzerrungen nennt man die. Also ich vertraue darauf, dass das, was damals gut funktioniert hat, auch in Zukunft gut funktioniert hat, in meiner Methodologie oder in meinen Ansätzen. Mhm. Auch da das begreiflich zu machen, wir treffen halt keine 100% richtigen Entscheidungen. Wir haben nie 100% der Daten, die wir eigentlich gerne hätten. ich muss mit dem umgehen und das Beste draus machen, was eben vorhanden ist. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, ist wesentlich. Und das ist eine individuelle Geschichte. Mhm. Es gibt natürlich Manager, Top-Manager, die sich überschätzen, sagen, ja, ich habe das Intuition, Bauchgefühl. Mhm. Aber die jüngste Forschung zeigt halt auch, dass Intuition zwar gut ist, aber alleine für sich genommen eben auch nicht gut genug, sondern es muss die Kombination sein. Also was ich vorhin sagte, wollte ich nochmal wiederholen. Fakten statt Fiktion und einfach das Bewusstsein haben, okay, das ist alles nicht perfekt.
Absolut. Jetzt sage ich vielen, vielen Dank. Da war, glaube ich, sehr, sehr viel Wissen, Know-how und Insights auch für unsere Hörer drin. Zum Schluss, Sascha, gibt es wie immer die kleine, nicht Rätselfrage, sondern Ratschlagfrage. Mhm. Jetzt habe ich die Folge gehört. Jetzt sage ich, ich würde doch mal gerne ein bisschen mehr wissen. Was ist der erste Schritt? Mal abgesehen davon, dich anzurufen oder auf eure Website zu gehen und in den Shownotes. Aber was ist der erste Schritt, den ich tun sollte, wenn ich mich damit jetzt strategisch gut auseinandersetzen will?
Für welchen Use Case? Ist genau die Frage. Mhm. Das ist zu groß.
Ja.
Na, ist zu groß. Ich würde sagen, wir haben ja, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man sich damit beschäftigt. Wenn alles rosa-rot ist und ich mir sicher bin, dass es auch in Zukunft immer so bleiben wird, ich bin mir sicher, weil das auch datenbasiert so ist, dann ist ja alles schön und gut. Mhm. Aber wenn ich auch nur den leisesten Funken an der Zweiflung habe, ja, dann sollte ich da was tun. Weil es ist wirklich so, die Märkte ändern sich wirklich so schnell. Ne? Da kann dann auch, wenn man mal ein halbes Jahr, ein Jahr sich ausruht, dann kann der Zug auch schon weit, weit weg sein von dem Wettbewerb. Also der erste Schritt ist wirklich zu sagen, weiß ich genug über meinen Markt? Habe ich auch die Perspektiven auf den Markt? Also oder bin ich nur bei meinem bestehenden Wettbewerb? Ne? Wäre ja jetzt ein Beispiel. Also habe ich die unterschiedlichen Perspektiven auf den Markt? Bin ich mir bewusst, dass der Markt, der sich da draußen verändert, nicht nur Risiken bedeuten kann, sondern auch Chancen bedeuten kann? Und dann wirklich anhand eines Use Cases, ich weiß ja nicht, was dem Kunden heute an Informationen fehlt. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt mehr verkaufen möchte, Geld sparen möchte, Digitalisierung. Ich weiß es ja nicht, was der macht.
Neue Lieferanten sucht,
was auch immer. Ja? Oder einen Produktvergleich haben möchte im B2B-Bereich. Ne? Das ist auch, glaubt man gar nicht, wie wichtig das ist, wirklich zu wissen, wie entwickeln sich die Produkte meines Wettbewerbers.
Welche Features haben die,
welche
um einfach
Features
so ein bisschen
die,
Argumente für den Vertriebler?
Damit der Vertriebler nicht dahin läuft und sagt, ich habe hier was ganz Besonderes, ne, und eine halbe Stunde vorher war ein anderer da, der konnte das Dreifache und so weiter und so. Also abhängig von dem Use Case, sich wirklich Gedanken machen, habe ich alle Informationen, keine Angst zu haben, das ist alles kein Teufelswerk. Ne? Wir machen es halt, nächstes Jahr werden wir 20 Jahre alt. Ne? So. Und einfach auch mal zu akzeptieren, zu sagen, okay, wir machen mal einen neuen Blickwinkel auf und dann lass dich mal überraschen. Und deswegen, mein Angebot ist immer 2-3 Wochen, also lasst uns ein Gespräch führen oder halt dieses Formular ausfüllen auf der Webseite. 2-3 Wochen später zeigen wir dir ein System, je nach deinem Use Case. Wir werden einen neuen Potenzialkunden mindestens da drin haben, wir werden einen neuen Lieferanten mindestens da drin haben, auch einen Wettbewerber, wenn das der Use Case ist. Und dann muss eine Market Intelligence so konfiguriert werden, dass sie nach 3 Monaten online ist. Und da geht es nicht drum, 100% zu erreichen, sondern da geht es darum, den wichtigsten Use Case abgebildet zu haben. Und wenn der halt Wettbewerbsmonitoring ist, dann ist der nach 10-12 Wochen online. 100%.
Super, wunderbar. Daran wollen wir dich messen lassen und die Kunden auch im Podcast. Wir kommen dann wieder damit. Sascha, herzlichen Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Danke.